Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief im 8. Kapitel. Es handelt sich heute gleichzeitig um den Predigttext. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie die Motette von Johann Sebastian Bach, Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. In meiner Kindheit bei den Winsbachern gehörte dieses Chorstück zum ständigen Repertoire. Da musste ich also wohl oder übel über den Text immer wieder meditieren, indem wir das sangen. Es handelt sich um die ersten beiden Verse unseres Predigtabschnittes, den wir gerade ja schon gehört haben. Hören Sie sich das noch einmal an. Ich lese es allerdings nach Luther 2017, nicht wie in der Motette. Und horchen Sie in sich hinein, was macht dieser Text mit Ihnen, wenn Sie das hören? Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott gefällt. Mir ging es, als wir diesen Text sangen, immer recht ambivalent damit. Einerseits fühlte ich mich geborgen und getragen. Da ist irgendwie Gottes Geist, der unsere Schwachheit kennt, der auf unserer Seite ist und der für uns eintritt. Wie schön. Andererseits habe ich es nicht wirklich verstanden, was heißt es, dass Gottes Geist unserer Schwachheit aufhilft? Was heißt es, gebührend zu beten, beten, wie sich's gebührt? Was ist gemeint mit dem Unaussprechlichen, also dem wortlosen Seufzen des Geistes? Ich möchte heute mit Ihnen zusammen versuchen zu verstehen. Wenn wir die Augen aufmachen, dann nehmen wir ja wahr, dass die ganze Welt vom Leiden gezeichnet ist. Da müssen wir nicht weit schauen. Die ganze Natur leidet. Eisberge schmelzen, Tiere werden unwürdig behandelt, aber auch ohne das Eingreifen des Menschen liegen Leid und Vergänglichkeit wie ein grauer Schatten über unserer Welt. Die Menschheit leidet. Schon wenn ein Mensch geboren wird, stöhnt die Mutter vor Schmerz. Schlimme Krankheiten lassen uns seufzen. Kriegsopfer stöhnen. Vertriebene und Flüchtlinge sind voller Unruhe. Missbrauch macht den Menschen sprachlos und Ausgebeutete ergeben sich seufzend in ihr Schicksal. Das Wort, das in unserem Predigttext mit Seufzen übersetzt ist, der Geist vertritt die Heiligen mit unaussprechlichem Seufzen, das hat nichts mit dem erleichterten Seufzen zu tun, von dem wir manchmal sprechen, sondern es ist ein Seufzen, ein Jammern, ein Stöhnen, ein Klagen, ein Schreien, von dem da gesprochen ist. Gleich dreimal verwendet der Apostel dieses Wort, teilweise vor unserem Predigtabschnitt schon. Die ganze Schöpfung seufzt, jammert, stöhnt, schreit. Aber auch wir, die wir Gottes Geist haben und die wir Gottes Kinder sind, seufzen, jammern, stöhnen, schreien. Denken Sie auch an dieser Stelle an die vielen verfolgten Christen auf der Erde. Und viele fragen sich jetzt, was macht Gott denn nun mit unserem Stöhnen, mit dem Stöhnen der Natur? Viele haben das Gefühl, er schaut halt einfach zu, er lässt uns im Leid allein. Wo ist er denn, wo hilft er uns denn, fragt man dann. Die Antwort des Paulus ist atemberaubend. Er sagt nämlich, der große Gott, der Heilige Geist Gottes, er begibt sich mitten hinein in unser Leiden. Der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, mit wortlosem Seufzen. Mit und für uns seufzt er vor Gott. Mit und für uns jammert er vor Gott. Mit und für uns stöhnt er vor Gott, schreit er vor Gott. Er bringt unser ganzes Leid vor Gott. In dieselbe Richtung geht auch der erste Satz unseres Predigttextes, desgleichen, hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Aufhelfen, das ist hier eine sehr vereinfachte Übersetzung. Eigentlich heißt es, mit und anstelle von uns fasst der Geist unsere Schwachheit an. Er greift hinein, er geht auf Tuchfühlung mit unserer Schwachheit. Er packt sie an, um mit ihr das Richtige zu tun, nämlich um sie auf angemessene Weise vor Gott zu bringen. Das ist die erste und wichtige Botschaft unseres Predigtabschnittes. Gottes Geist, der schwebt nicht irgendwo in der Ferne und schaut zu, was hier alles passiert an Leid auf dieser Welt, auch mitten unter uns, sondern er begibt sich mitten hinein in unser Leid. Er ist da, wenn wir leiden, und er packt's an. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Und wie ist das mit dem Beten, wie es sich gebührt? So heißt es ja da. Was heißt das, dass der Geist uns vertritt vor Gott? Da möchte ich jetzt mal einen Hilfsgedanken Ihnen antragen, nämlich, dass Sie mal an einen Gerichtsprozess denken, in dem es jetzt um unsere Sache vor Gott geht. Da gibt es ja einen Richter und nachdem, wie Paulus sich das vorstellt, haben wir jetzt zwei Anwälte. Wir ordnen uns diese Rollen mal vorläufig, die ordnen wir mal den drei Personen der Trinität Gottes zu. Der Richter, vor dem unsere Sache verhandelt wird, das ist Gott der Vater, vor dem stehen wir alle. Und Sie wissen ja, vor Gericht, da gibt es eine besondere Sprache, die dann auch nur die Fachleute verstehen. Die Juristen, da ist man manchmal sehr dankbar, wenn man solche Juristen hat, die das, was man eigentlich will, dann in eine Sprache übersetzen, die vor Gericht funktioniert, dass dann besondere Abläufe und Fristen und was halt da alles dazugehört, wovon wir Laien keine Ahnung haben, dass das alles dann zum Beispiel in einem Anwaltsbrief drinsteht. Unser erster Anwalt, der im Gericht sitzt, der dort sein Büro hat, das ist Jesus Christus, von dem wir bekennen ja, dass er zu Gott zurückgekehrt ist. Also der ist jetzt wieder im Gerichtsgebäude Gottes sozusagen, vertritt uns aber dort direkt, sitzt sozusagen direkt nebenan mit dem Richter. Das ist quasi unser himmlischer Anwalt. Und unser anderer Anwalt, der ist mitten unter uns. Das ist der Heilige Geist. Er hat, wie ich schon sagte, Tuchfühlung aufgenommen mit unserem Schicksal. Er hat sein Ohr und sein Herz bei uns. Es heißt manchmal auch, er hat Wohnung genommen mitten unter uns. Er ist mitten in unserem Leben, mitten in unserer Gemeinde, mitten in unserer Kirche, auch mitten in unserem Stöhnen, in unserem Leid, in unserem Schmerz. Und er bringt dieses Stöhnen nun angemessen vor Gott. Nicht irgendwie, sondern so, wie es Gott hören möchte, wie es den Gepflogenheiten vor Gericht entspricht. Also der Heilige Geist ist quasi unser irdischer Anwalt, der mitten unter uns ist. Deswegen heißt es jetzt auch, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Das heißt in dem Vergleich, wir haben zwar ein Anliegen, aber wir beherrschen die richtige Sprache nicht, wie wir das vor das hohe Gericht bringen können. Aber dafür haben wir ja dann den Heiligen Geist, unseren zweiten Anwalt, der das für uns erledigt. Der Geist selbst tritt für uns ein, wie es sich gehört, so heißt es. Er legt Fürsprache für uns ein. Unser Seufzen, das so elementar ist und manchmal auch so schlimm ist, dass es gar keine Worte dafür gibt, das bringt der Geist Gottes auf angemessene Weise vor Gott. Hören Sie dann vor diesem Hintergrund nochmal, wenn wir uns das so vorstellen als Gerichtsprozess mit Gott, dem Richter, Gott Vater, Jesus, der unser Verteidiger vor Gericht und der Heilige Geist, unser Anwalt direkt bei uns. Hören Sie dann noch einmal diese Worte, wenn Paulus sagt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Wir kennen die Gerichtssprache nicht so. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Also er bringt unsere Not, unser Seufzen vor Gott. Was für ein mächtiger Satz, liebe Gemeinde. Der Satz, der dann darauf folgt, der vertieft das Ganze noch einmal. Der aber die Herzen erforscht, das ist ja Gott, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, also worauf Gottes Geist aus ist. Denn er, der Geist Gottes, der vertritt die Heiligen, damit sind die Christen gemeint, der tritt für die Heiligen ein, wie es Gott will. Also er ist unser Anwalt, er vertritt uns so, wie es vor Gott angemessen ist. Ja, und wenn man in so einen Gerichtsprozess hineingeht, dann fragt man sich natürlich und ist gespannt, was kommt am Ende dabei heraus? Was wird der Richter sagen? Wozu führt es, wenn unser Leiden von unseren Anwälten, dem Heiligen Geist und Jesus Christus, in angemessener Weise vor Gott, den Vater, gebracht wurde? Was wird das Ergebnis sein? Hier möchte ich Bezug nehmen auf etwas, das Paulus 4 Verse vor unserem Predigtabschnitt sagt. Er sagt nämlich, die ganze Schöpfung stöhnt und liegt in Wehen. Das ist noch einmal ein neues Bild, aber das ist wichtig. Wenn eine Gebärende im Kreissaal ist und Schmerzen hat und stöhnt und jammert, was wird das Ergebnis sein? Was kommt am Ende dabei heraus? Hoffentlich ein lebendes Kind, hoffentlich ein neues Leben, lang ersehnte Gemeinschaft, Erleichterung, Freude, Verbundenheit, Herzlichkeit, Liebe. Unser Stöhnen, das sind die Geburtswehen der ewigen Herrlichkeit bei Gott. Und so kann Paulus dann auch sagen, das ist der zweite Teil unseres Predigtabschnittes, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das heißt, unser Stöhnen, unser Leid, unser Schmerz, den wir in dieser Welt haben, der ist nicht umsonst, sondern das ist der Geburtsschmerz der ewigen Herrlichkeit. Und dann kommt eine Argumentationskette, da sagt Paulus, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und das ist das Wichtige. Nach den Wehen, nach dem Leid dieser Welt kommt für die, die in Christus sind, die Herrlichkeit der vollen, ungetrübten Kindschaft Gottes in seinem Reich. Und das ist kein flaches, alles wird gut, wird schon wieder, wenn Paulus das sagt, sondern er sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, die zu Gott gehören in Christus, dass denen alle Dinge zum Besten dienen und dass auch ihr Leid auf dieser Erde verwandelt werden wird in ewige Freude. Es ist die Gewissheit, dass nach dem Leid dieser Welt die Herrlichkeit, die bei Gott folgt für alle, die in Christus sind, dass die auch kommen wird. Und so endet unsere Begriffskette eben nicht in irgendeinem frustrierten, naja, ist ja trotzdem nichts besser, sondern ausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht und zuletzt verherrlicht. Wenn man es ganz knapp auf den Punkt bringt, zuerst die Wehen und dann das Kind, die Ewigkeit Gottes. Was mich noch bewegt, und das möchte ich zum Abschluss schon gerne auch noch sagen, dass beides, Stöhnen und Herrlichkeit, Wehen und Freude, auch bei Jesus am Kreuz unmittelbar beieinander liegen. Unser himmlischer Anwalt Jesus, der war ja auch mitten unter uns, der kannte auch unser Leid. Und im Matthäusevangelium wird berichtet, dass Jesus unmittelbar vor seinem Tod zweimal laut geschrien hat. Also er schrie laut. Und ich möchte sagen, damit hat er das Leid dieser Welt, das Stöhnen dieser Welt, Gott dem Vater entgegengeschrien. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trägt dieses Leiden vor Gott. Und nach Johannes wird überliefert, dass Jesus zugleich aber dann als letztes Wort gesagt hat, es ist vollbracht. Der sterbende Jesus weiß offensichtlich, dass sein Sterben nicht der verzweifelte Schrei bleiben wird und bleiben muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles ist schlimm, die Welt ist nur Leiden, sondern dass dieser Schrei zugleich hineinmündet in die Freuden der Ewigkeit bei Gott. Der sterbende Jesus weiß, dass sein Sterben die Vollendung in Gottes Reich nach sich zieht. Insofern können wir, wenn wir auf das Leiden in der Welt schauen, vielleicht auch auf unser eigenes Leiden, auf das, was wir mit uns tragen müssen, können wir wissen und dürfen wir wissen, Gott ist uns nah in beidem. Er stöhnt und schreit mit uns in Jesus Christus und im Heiligen Geist. Aber er ist auch der, der das alles überwunden hat, der gesagt hat, es ist vollbracht, Gottes ewiges Reich wird kommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.